NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Sturmtief Niklas ist abgezogen, aber der Orkan beschäftigt uns weiter. Er hat große Schäden angerichtet. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Wir ziehen eine Sturmbilanz. Außerdem geht es im Echo des Tages um Fracking. Die Bundesregierung will dieses Verfahren zur Gasgewinnung zulassen und stößt mit dieser Entscheidung auf viel Kritik. Wir berichten über die Diskussion in Berlin und kommentieren den Kabinettsbeschluss. Weiter beschäftigen wir uns mit den Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm. Gibt es in Lausanne, wo die Gespräche in die Verlängerung gegangen sind, überhaupt noch Aussicht auf eine Einigung? Das und mehr jetzt hier. Ich bin Antje Diekans. Herzlich willkommen. Aufräumen und reparieren, heißt es heute. Orkan Niklas hat große Schäden und Chaos hinterlassen. Durch Sturmböen kamen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mindestens 7 Menschen ums Leben. Weitere starben bei Verkehrsunfällen durch das Wetter. Der Bahnverkehr hat sich inzwischen wieder weitgehend normalisiert. Es gibt aber immer noch Verspätungen. Christina Günther fasst die Auswirkungen des Orkans zusammen.
In vielen Gebieten sind die Motorsägen im Einsatz, denn so mancher Baum ist auf Straßen, Dächer und Gleise gestürzt. Nicht alle können schnell fortgeschafft werden. Es waren teilweise einfach zu viele und bald ist Ostern. Da sind viele Waldbauern schon im Urlaub. Wer also seinen Osterspaziergang im Wald plant, der sollte das nochmal überdenken, sagt Diethard Altrogge vom Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein.
Bitte nicht in den Wald gehen, so leid es mir tut. Wir haben eine Menge einzelne Bäume, die umgeworfen wurden. Viele Bäume, die nur angeschoben sind, das heißt schräg stehen und jederzeit umfallen können. Und das ist ein ganz erhebliches Gefährdungspotenzial, wenn man jetzt im Wald spazieren gehen will.
Aber nicht nur im Wald sorgen die Bäume für Probleme. Teilweise liegen sie auch noch auf den Bahngleisen. In Nordrhein-Westfalen läuft im Zugverkehr fast alles wieder normal. Vereinzelt fällt im Nahverkehr noch eine Bahn aus. Im Fernverkehr gibt es aber noch Probleme, wie zum Beispiel auf der Strecke Hannover-Bremen. Am Hauptbahnhof Hannover mussten viele Bahnreisende die Nacht in Zügen verbringen und konnten erst heute Morgen müde und erschöpft weiterfahren.
Also ich habe gar nicht geschlafen stundenweise und ich bin müde. Ich habe jetzt erstmal Kaffee geholt.
Ab morgen soll der Verkehr laut Bahn aber wieder planmäßig fahren, pünktlich zum Reiseverkehr zu den Osterfeiertagen. Die Ausläufer des Orkans Niklas brachten nicht nur heftige Böen mit sich, auch Schnee und Eis waren heute Morgen mit dabei. In NRW hat sich das hauptsächlich auf das Sauerland ausgewirkt, da dann aber richtig. In Lüdenscheid fuhren schließlich gar keine Busse mehr, sagt Marika Gomolka von der Märkischen Verkehrsgesellschaft.
Etwas ungewöhnlich für den 1. April, und zwar hatten wir in Lüdenscheid so viel Schneefall und dass auch Straßenglätte auftrat. Der Linienverkehr musste eingestellt werden, komplett.
Die Räumfahrzeuge waren ebenso im Dauereinsatz wie die Polizei. Mehr als 60 Einsätze zählten die Beamten allein heute Morgen in Südwestfalen. Meist blieb es bei Blechschäden. In Meinerzhagen und Marsberg gab es 2 Schwerverletzte. Dass der Schnee solche Probleme verursacht hat, hat einen Grund, sagt Marcel Vormann von der Polizei im Märkischen Kreis.
Wir haben auf jeden Fall beobachtet, dass der ein oder andere zu früh auf Sommerreifen wieder umgeschwenkt ist. Und das hat natürlich begünstigt, dass es auch zu mehr Verkehrsunfällen gekommen ist.
Vor allem für die Hocheifel und das Sauerland ist auch wieder Schnee angesagt. In Niedersachsen sollen in dieser Nacht sogar in den tieferen Lagen bis zu 3 Zentimeter Neuschnee fallen. Und es soll in den Höhenlagen wieder glatt werden. Marcel Vormann von der Polizei im Märkischen Kreis hat deshalb einen Tipp für alle Autofahrer.
Der Volksmund sagt O bis O. Das heißt, Oktober bis Ostern sollte man nach Möglichkeit seine Winterreifen auf dem Pkw lassen. Insofern zur Not wirklich nochmal die Winterreifen aus der Garage holen, auf den Pkw packen und dann sollte das auch gut gehen.
Aus Sicht der Versicherung war das Sturmtief Niklas bislang nicht schlimmer als der Sturm Kyrill im Jahr 2007. Wie teuer Niklas genau wird, lässt sich derzeit aber noch nicht abschätzen.
Christina Günther berichtete. Fracking, in diesem Wort steckt das englische Fracture, also aufbrechen, aufreißen. Es beschreibt das Verfahren, Wasser mit Chemikalien in die Erde zu pumpen, um so Gas aus dem Gestein freizusetzen. Die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, diese Technik unter Auflagen zu erlauben. Zum Beispiel für Schichten ab 3000 Meter Tiefe. Das Verfahren ist sehr umstritten, auch in den Reihen der Regierungskoalition. Umweltschützer halten es für ausgesprochen schädlich und teilten diese Ansicht in Berlin heute auch lautstark mit. Bettina Nutz berichtet. Die erste Bohrung des Tages fand direkt vor dem Kanzleramt statt. Die Umweltverbände hatten symbolisch mit Presslufthammer und Blechinstallationen zeigen wollen, was Umwelt und Gesundheit beim Gasfracking drohen. Noch dazu könnte das die Unterhöhlung der grünen Energiewende sein, finden die Demonstranten.
Es gibt genug Möglichkeiten, Energie, die wir benötigen, zu gewinnen. Solarenergie, Windenergie. Wir müssen nicht unsere Umwelt zerstören.
Es soll ja nur in Wasserschutzgebieten direkt, wo die Brunnen sind, verboten werden. Aber was unter der Erde ist, das weiß man ja gar nicht so genau.
Was unter der Erde geschehen könnte und welche Folgen das für das Leben über der Erde hat, daran scheiden sich die Geister. Vor allem beim umstrittenen, sogenannten unkonventionellen Fracking. Dabei wird mit hohem Druck ein Mix aus Wasser, Sand und Chemikalien tief ins Erdreich verpresst, Gesteinsschichten gefrackt, zu Deutsch aufgebrochen, um wertvolles Gas oder auch Öl zutage zu fördern. Das Trinkwasser könnte so auf Dauer kontaminiert, Erdbeben und Bergschäden die Folge sein. Andererseits wittern die Gasförderer gute Geschäfte und argumentieren mit größerer Unabhängigkeit.
Es geht also vor allem um die Frage, ob Deutschland in der Zukunft eigene Rohstoffe fördern will oder nicht,
sagt Gernot Kalkofen, der Chef des Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung, gleichzeitig Topmanager des stark engagierten ExxonMobil-Konzerns Deutschland. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte so heute ein Gesetzespaket zu präsentieren, das sie selbst erst einmal als Diskussionsgrundlage sieht. Die Widerstände von allen Seiten sind groß, das weiß sie. Immerhin sei es
mindestens ein Fracking-Einschränkungsgesetz. Man kann auch sagen, ein Fracking-Verhinderungsgesetz. Aber mindestens ein Fracking-Einschränkungsgesetz und jedenfalls kein Ermöglichungsgesetz.
Ob Fracking deutschlandweit und kommerziell eines Tages möglich oder eingeschränkt oder gar nicht kommt, wird sich erst erweisen. Ein Totalverbot wie in Frankreich hält Ministerin Hendricks für nicht vereinbar mit der Verfassung. Deshalb stellt sie ein Verbot mit Ausnahmen vor.
Nach 2018 können dann laut Gesetzentwurf in Einzelfällen Genehmigungen für unkonventionelles Fracking beantragt werden, wenn Erprobungsmaßnahmen stattgefunden haben und eine unabhängige Expertenkommission zu dem Ergebnis kommt, dass eine Förderung in der betroffenen Gesteinsformation unbedenklich ist.
Testbohrungen zu Wissenschaftszwecken und eine Expertenkommission. Das ist es, was den Widerstand der Fracking-Kritiker antreibt, die auch aus den Reihen der eigenen Regierungsfraktionen kommen. Sie fürchten, dass so die heimische Gasförderung durch die Hintertür möglich sein wird. Das letzte Wort ist also längst nicht gesprochen. Das weiß auch Hendricks SPD-Parteifreund aus Nordrhein-Westfalen, Frank Schwabe.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD ein Gesetz im Bundestag passieren lässt, wo diese Expertenkommission praktisch zur Selbstentmündigung des Bundestages weiterhin vertreten ist.
Die Ministerin persönlich hält ohnehin Distanz zum Fracking.
Wenn wir uns aber unsere Energiepolitik für die nächsten 20 Jahre vorstellen, so wissen wir, dass wir das eigentlich nicht brauchen, sondern dass wir das über den Zubau von erneuerbaren Energien jedenfalls regeln können.
Umweltministerin Barbara Hendricks nennt die Vorlage also selbst ein Fracking-Verhinderungsgesetz. Aber ist das tatsächlich so? Wo steht die Politik zwischen dem Einfluss von Wirtschaftsverbänden und Umweltschützern? Jürgen Döschner kommentiert.
Es gibt Momente, da kommt es in der Politik nicht nur auf Zahlen, Argumente und Mehrheiten an, sondern auf Mut und Entschlossenheit. Im Frühjahr 2011 war ein solcher Moment. Da hat Angela Merkel kurz nach der Katastrophe in Fukushima 8 AKW sofort abschalten lassen und den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft eingeleitet. Dieser Mut, diese Entschlossenheit fehlen Barbara Hendricks, der SPD-Umweltministerin. Fast konnte sie einem leid tun, wie sie offensichtlich gegen ihre eigene Überzeugung vor der Bundespressekonferenz versuchte, ein Gesetz zu verteidigen, das sie selbst zumindest in Teilen für falsch hält. Mehr als einmal hatte Hendricks in den letzten Wochen betont, dass sie Fracking für riskant und das so geförderte Schiefergas für überflüssig hält. Und doch präsentiert sie nun ein Gesetzespaket, das die Tür zum Fracking in Deutschland öffnet. Die vielen Paragraphen, die zig Seiten langen Gesetzesnovellen und Begründungen, die komplizierten Ausnahmeregelungen und Ausnahmen von den Ausnahmen, das alles hätte Barbara Hendricks sich und uns ersparen können, indem sie das derzeit geltende Moratorium durch ein klares und schlichtes gesetzliches Fracking-Verbot fortgeschrieben hätte. Der Verweis auf die angebliche Unvereinbarkeit eines solchen Verbots mit der Verfassung, der Verweis auf Gewerbefreiheit und die Freiheit der Forschung und Wissenschaft ist, mit Verlaub, Frau Ministerin, schlicht Unfug. Wenn dem so wäre, hätten mit denselben Argumenten Atommoratorium und der Ausstiegsbeschluss seinerzeit auch keinen Bestand gehabt. Nein, diese Argumentation, dieser Gesetzentwurf ist die Kapitulation der Politik vor den Interessen einzelner mächtiger Gruppen, in diesem Fall der Öl- und Gasindustrie. Exxon, Wintershall und Co. reiben sich die Hände, denn wenn dieses Gesetzespaket so verabschiedet wird, dann haben sie ihre wesentlichen Ziele erreicht. Sie haben ein generelles Fracking-Verbot in Deutschland verhindert, sie haben unter dem Deckmantel von wissenschaftlichen Probebohrungen die Tür zum Fracking in Deutschland geöffnet und sie haben mit der mächtigen Expertenkommission die Politik auf lange Sicht aus der Fracking-Diskussion herausmanövriert. Das Primat der Politik, so oft und so laut es beim Atomausstieg betont wurde, beim Fracking ist es offenbar den Interessen einer kleinen, aber mächtigen Industrielobby geopfert worden. Noch aber ist das Gesetzespaket der mutlosen Umweltministerin nur durchs Kabinett. Bundestag und Bundesrat haben durchaus noch die Möglichkeit, mutig und entschlossen, wie einst beim Ausstieg aus der Risikotechnologie Atomkraft, nun den Einstieg in die Risikotechnologie Fracking zu verhindern.
Jürgen Döschner kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen bleiben immer noch viele Fragezeichen. Jeden Tag suchen die Ermittler an der Unglücksstelle weiter nach Hinweisen, vor allem auch nach dem Flugschreiber. Für die Familien der Opfer hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr heute langfristige Hilfe versprochen. Bei einer Pressekonferenz am Absturzort blieb er ansonsten aber eher wortkarg. Ann-Christine Heckmann berichtet.
Kein einziges Wort über den Co-Piloten, keine einzige Antwort auf die Fragen der Journalisten. Eine kurze Erklärung nur im Alpenort Le Vernet, dann waren Germanwings-Chef Winkelmann und Lufthansa-Chef Spohr auch schon wieder weg. Unangenehmen Fragen, etwa zum Gesundheitszustand des Co-Piloten und was die Lufthansa zu welchem Zeitpunkt über dessen Depressionen wusste, wollte Carsten Spohr wohl ausweichen. Dem Lufthansa-Chef war aber daran gelegen, Danke zu sagen, den Anwohnern, Helfern und Ermittlern. Und das tat er auf Französisch.
Merci beaucoup pour la bonne collaboration.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in diesem sehr schwierigen Moment. Wir sind wirklich dankbar.
Merci beaucoup. Merci.
Zuvor hatte er gemeinsam mit Germanwings-Chef Winkelmann einen Kranz für die Opfer niedergelegt. Am Gedenkstein am Fuße des Unglücksbergs im Ort Le Vernet gedachten sie der 150 Opfer des Absturzes. Den Hinterbliebenen sicherte Lufthansa-Chef Spohr seine langfristige Unterstützung zu.
Ich
verspreche den Angehörigen, dass unsere Hilfe nicht mit dieser Woche endet, sondern dass wir so lange helfen, wie es nötig ist. Die Bergung der Opfer ist inzwischen abgeschlossen. Nach Angaben der französischen Behörden könnten alle Opfer noch in dieser Woche identifiziert werden. Die Strukturen vor Ort, um Angehörige der Opfer zu empfangen, würden weiter aufrechterhalten, betonte die Präfektin Patricia Villers.
Toutes les familles sont accueillies.
Wir empfangen die Familien hier weiter, wenn sie den Wunsch haben, hierher zu kommen. Und wir stellen sicher, dass sie weiterhin bestmöglich aufgenommen und betreut werden.
Le mieux accueilli possible, le plus encadré possible.
An der Absturzstelle geht die Suche nach dem zweiten Flugschreiber und nach persönlichen Gegenständen der Opfer weiter. Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts Brice Robin seien unter anderem Handys gefunden worden. Diese würden jetzt ausgewertet. Ein inzwischen aufgetauchtes Video aus der Unglücksmaschine wollte der Staatsanwalt nicht kommentieren. Es liege ihm nicht vor. Den Ermittlern sprach Lufthansa-Chef Spohr ein großes Lob aus. Ich möchte den Unfallermittlern in Frankreich danken, die großartige, professionelle Arbeit geleistet haben. Mein Dank gilt auch den Anwohnern, den lokalen Behörden, aber auch den Menschen in Frankreich, die große Hilfe und Unterstützung geleistet haben.
Which has been a great help and support for all of us.
Inzwischen sind an der Absturzstelle auch Ermittler der Sonderkommission Alpen aus Düsseldorf eingetroffen. Gemeinsam mit ihren französischen Kollegen wollen sie versuchen, den Absturz der Germanwings-Maschine umfassend aufzuklären.
Die Frist ist eigentlich längst abgelaufen. Doch in Lausanne versuchen sich die Verhandlungsteilnehmer immer noch über ein Atomabkommen mit dem Iran zu einigen. Die Außenminister aus Russland, China und Frankreich haben den Ort in der Schweiz inzwischen wieder verlassen. Wird es noch einen Kompromiss geben? Was dazu durchsickert, ist sehr widersprüchlich. Hans-Jürgen Maurus fasst den Stand zusammen.
Die Atomverhandlungen zwischen den fünf UN-Vetomächten plus Deutschland mit dem Iran ziehen sich weiter in die Länge. Nach Angaben des iranischen Chefunterhändlers Abbas Araghchi soll eine Übereinkunft bis heute Abend stehen, aber ohne Details. Allerdings hat Teheran seine Forderungen nach einer Aufhebung aller Finanzsanktionen sowie des Ölembargos bekräftigt. Für die anderen Sanktionen brauche es einen Fahrplan. Einen Deal ohne Aufhebung der Sanktionen werde es nicht geben, orakelte Araghchi. Beide Seiten feilschen auch noch über die Menge an angereichertem Uran, die dem Iran in der Zukunft zugestanden wird, aber auch Verifikationsfragen, also die Überprüfung aller vereinbarten Schritte bezüglich des Nuklearprogramms, sind immer noch unklar. Nach Angaben des US-Fernsehsenders ABC ist auch die Zahl der Zentrifugen in der Atomanlage Fordo ein Zankapfel. Und was mit den bereits angereicherten Uranvorräten des Iran geschehen soll. Ziel der Verhandlungen ist es, ein Atomwaffenprogramm des Iran zu verhindern. Teheran bestreitet eine solche Absicht vehement und drängt auf eine schnelle und umfassende Aufhebung der Wirtschaftssanktionen.
Ein Bericht von Hans-Jürgen Maurus für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Ukraine droht ein Staatsbankrott. Ministerpräsident Jazenjuk versucht mit allen Mitteln, die Pleite abzuwenden. Heute ist er zu Besuch in Berlin. Bei Kanzlerin Merkel warb er dafür, dass der Westen die Ukraine stärker unterstützt. Wirtschaftlich, aber auch militärisch. Das sind ernste Forderungen. Der ukrainische Ministerpräsident zeigte sich aber trotzdem zu Scherzen aufgelegt. Antje Passenheim berichtet aus Berlin.
Trotz aller Probleme hat der Regierungschef des Krisenlands Ukraine seinen Humor nicht verloren.
Next Ukrainian government will definitely speak German.
Die nächste ukrainische Regierung wird Deutsch sprechen können, scherzte Arseni Jazenjuk vor seinem Treffen mit Kanzlerin Merkel. Es ist ein Besuch, von dem er sich viel verspricht. Die Ukraine will noch mehr europäische Hilfe, um die wirtschaftlichen Folgen ihres Konflikts mit Russland abzupuffern. Dieser Konflikt habe aus einem ukrainischen Volk erst eine Nation gemacht.
It is fighting against Russian.
Eine Nation, die gegen die russische Aggression für europäische Werte kämpft und für die Sicherheit und Stabilität der Europäischen Union, sagte Jazenjuk während einer Veranstaltung am Rande des Treffens. Dieser Kampf sei nicht leicht gegen eine russische Profiarmee, die bis an die Zähne bewaffnet sei. Eine Botschaft auch an die Bundesregierung. Sie hat dem Wunsch der Ukraine nach Militärhilfe in der Vergangenheit eine deutliche Absage erteilt. Die Ukraine hoffe jedoch im Konflikt mit Moskau auf noch mehr Unterstützung, sagte Jazenjuk bei der Podiumsdiskussion der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Dazu gehöre auch militärische Abschreckung. Die wirtschaftliche Erholung seines Landes hänge vor allem von der Umsetzung des Friedensplans von Minsk ab, erklärte der hagere, sichtlich von Sorgen gezeichnete Ministerpräsident. Sein Land habe enorme soziale, finanzielle und wirtschaftliche Probleme.
We are facing tremendous economic, social and financial problems.
Die Ukraine habe den russischen Markt für ihre Exporte komplett verloren. Glücklicherweise sei es inzwischen gelungen, diesen Verlust weitgehend durch neue Absatzmärkte auszugleichen, etwa in Europa, Nahost oder den USA. Der nächste Schritt müsse eine größere Unabhängigkeit des ukrainischen Energiesektors sein. Jazenjuk hofft, dass sich auch Deutschland dabei engagieren wird.
Ein Beitrag von Antje Passenheim. Wer seine Angehörigen in einem Heim unterbringen muss, möchte gern sicher gehen, dass sie gut versorgt werden. Seit 2009 gab es dafür die sogenannten Pflegenoten. Wie in der Schule wurden die Einrichtungen mit Noten von 1 bis 6 bewertet. Dieses System soll sich jetzt ändern. Statt Pflegenoten ein Pflege-TÜV. Aus Berlin berichtet Carsten Schabowski.
Das ist eine Notbremse, sagt der Pflegebevollmächtigte der Regierung Laumann, CDU. Seine Idee kommt bei den meisten an. Bundesgesundheitsminister Grühe, ebenfalls CDU, sagt, der alte Pflege-TÜV sorge für Verunsicherung. Der Minister will die Vorschläge nun mit den Fraktionen und allen Beteiligten beraten. Gesundheitspolitiker von Union und SPD und auch verschiedene Verbände begrüßen die Abschaffung der Noten. Schon lange war von einem Notendesaster die Rede, denn Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen fiel es bisher schwer, sich wirklich schlau zu machen, also sich entscheidende Infos über ein Heim oder über einen ambulanten Pflegedienst zu besorgen. Heime haben im vergangenen Jahr eine Durchschnittsnote von 1,3 bekommen. Schlechte Pflege gibt es demnach also gar nicht. Das Problem, die Gewichtung von Kriterien, das Verteilen von falschen Medikamenten, hat notentechnisch zum Beispiel ein ähnliches Gewicht wie eine zu klein bedruckte Speisekarte. Auch wenn sich durch den Pflege-TÜV seit 2009 die Qualität verbessert hat, die Pflegenoten sollen ab dem kommenden Jahr nicht mehr vergeben werden. Bis es neue Bewertungsverfahren gibt, sollen sich Verbraucher durch Einzelberichte des medizinischen Dienstes der Krankenkasse informieren können. Die Infos des MDK sollen im Netz veröffentlicht werden. Auch eine gute Idee, Heime oder Pflegedienste einfach selber unter die Lupe nehmen. Das ist aufwendig, aber sinnvoll, sagen Experten. Die Grünen verstehen allerdings nicht, warum nicht schon früher Schluss mit den alten Noten gemacht werden soll. Erst bis Ende 2017 soll ein neues System erarbeitet werden, und zwar mit einem speziellen Ausschuss. Ob das Update des Pflege-TÜVs ein Erfolg wird, hängt für den medizinischen Dienst der Krankenkassen entscheidend davon ab, ob der Einfluss der Pflegeanbieter auf lange Sicht begrenzt werden kann.
Carsten Schabowski berichtete aus Berlin. Pferdefleisch in der Lasagne. Vor 2 Jahren war das ein Skandalthema. Viele Menschen fragten sich, was sie eigentlich auf ihrem Teller gehabt hatten. So etwas soll künftig vermieden werden. Europaweit müssen die Hersteller jetzt genaue Angaben liefern. Einzelheiten von Karin Bensch.
Woher kommt das tiefgefrorene Schweinefleisch, das in der Kühltruhe im Supermarkt liegt? Von heute an müssen Fleischhersteller auf die Verpackung drucken, wo das Tier aufgezogen und wo es geschlachtet wurde. Bislang gelten diese Herkunftsangaben nur für Rindfleisch, eine Folge des BSE-Skandals. Von heute an gilt die Kennzeichnungspflicht auch für andere Fleischsorten. Die neuen Herkunftsangaben gelten für Schweinefleisch, Geflügel, Fleisch vom Schaf und von der Ziege, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Für den Fall, dass das Tier im selben Land geboren, aufgewachsen und geschlachtet wird, reicht die Angabe des Herkunftslandes. Nicht betroffen von der neuen EU-Verordnung sind Produkte, in denen Fleisch verarbeitet wurde. Der Verbraucher erfährt weiterhin nicht, woher die Salami auf der Tiefkühlpizza stammt oder das Hackfleisch in der Fertiglasagne. Die Herkunftsangabe muss in Zukunft nicht nur für unverarbeitetes, sondern auch für verarbeitetes Fleisch gelten, fordert der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling.
Es wäre ein Schritt dahin, dass also diejenigen, die Ware auf den Markt bringen, sich klar machen müssen, es kann zurückverfolgt werden.
Das war zum Beispiel ein großes Problem beim Pferdefleischskandal in Fertiglasagne vor gut 2 Jahren. Behörden konnten nur mühsam nachvollziehen, woher das Hackfleisch vom Pferd ursprünglich kam. Der Grund ist, viele Großbetriebe, die Fleisch verarbeiten, kaufen billige Chargen von überall her und mengen sie zusammen. Die Europaabgeordnete Susanne Melior von der SPD geht davon aus, dass eine Herkunftsangabe auch bei verarbeitetem Fleisch Vorteile mit sich bringen würde.
Dann würde es auch dazu führen, dass eher regionale Kreisläufe entstehen oder befördert werden zumindest.
Verbraucher könnten sich bewusst für Fleischprodukte mit kurzen Wegen entscheiden, so wie zum Beispiel beim Wein, lieber aus Frankreich oder aus Chile. Doch genauere Herkunftsangaben könnten für die Fleischhersteller auch mehr Kosten verursachen, meint die CDU-Europaabgeordnete Renate Sommer.
Letztendlich gibt es Schätzungen, also mindestens 5-9% Preisverteuerung, wahrscheinlich mehr.
Nach dieser Rechnung würde eine Tiefkühllasagne für 1,50 Euro dann bis zu 15 Cent teurer werden. Andere Prognosen gehen von nur 1 Cent Mehrkosten pro Produkt aus. Anfang des Jahres hatte das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet. Darin forderten die meisten Abgeordneten eine strengere Kennzeichnungspflicht von Fleisch auch in Fertigprodukten wie Lasagne und Pizza. Die Kommission soll nun einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. Spannend wird, wer sich am Ende durchsetzt, Europapolitiker oder Fleischverarbeiter.
Ein Beitrag von Karin Bensch. Der Vatikan galt lange als Steuerparadies für Italiener mit den passenden Verbindungen. Sie konnten hier gut große Summen vor den italienischen Finanzbehörden verstecken. Diese Geschäfte sollen jetzt ein Ende haben. Im Kampf gegen die Steuerflucht haben der Vatikan und Italien ein Abkommen geschlossen. Tilman Kleinjung berichtet.
Bis in die jüngste Vergangenheit diente die Vatikanbank als sicherer Hafen für schmutzige Gelder. Italiens Dunkelmänner konnten sich auf die dicken Mauern des Vatikanstaats verlassen, hinter denen ihre Einkünfte aus illegalen Geschäften geschützt vor der Neugier des italienischen Fiskus ruhten. Die Skandale der Vatikanbank schadeten dem Image des Vatikan und der gesamten katholischen Kirche massiv. Zum Beispiel, als vor 2 Jahren herauskam, dass ein Monsignore für italienische Freunde Millionenbeträge über die Vatikanbank sauber gewaschen hat. Ab sofort informiert der Vatikanstaat die italienischen Behörden über Finanzgeschäfte, die italienische Staatsbürger und Institutionen im oder über den Vatikan abwickeln. Die Einzelheiten regelt ein Abkommen über den Austausch von Finanz- und Steuerinformationen. Diese heute geschlossene Vereinbarung ist ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz. Schon unter Benedikt XVI. Hat der Vatikan damit begonnen, seine Vorschriften den internationalen Standards gegen Geldwäsche anzupassen. Für den Mini-Staat wurde eine eigene Finanzaufsichtsbehörde geschaffen, die unter anderem auch mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeitet und verdächtige Transaktionen kontrolliert und meldet. In der Vatikanbank wurden im letzten Jahr über 3000 Konten geschlossen, deren Inhaber keinen direkten Bezug zur Kirche bzw. zum Vatikan hatten. Das große Reinemachen fand also schon vor dem heutigen Abkommen statt. Dennoch hofft Ministerpräsident Matteo Renzi, dass Italien nun auch, so wörtlich, ein bisschen Geld aus dem Vatikan zurückholen kann. Ähnliche Abkommen hat das Land bereits mit der Schweiz, Liechtenstein und Monaco geschlossen. Die italienische Regierung schätzt, dass ihr im Jahr etwa 91 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung verloren gehen.
Ein Beitrag von Tillmann Kleinjung. Manche Kinder können heute früher ihren Namen auf einer Computertastatur als mit der Hand schreiben. Und viele, die in der Grundschule mühsam die schöne Schreibschrift lernten, kritzeln in der Oberstufe nur noch, können dafür aber in einer Höllengeschwindigkeit auf ihrem Smartphone tippen. Den Lehrern bereitet das Sorgen. Der Deutsche Lehrerverband stellte heute in Berlin eine Studie zu den Handschriftproblemen der Schüler vor. Julia Barth berichtet.
Josef Kraus ist schon von Berufswegen Fan der Handschrift. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes greift, wann immer es geht, lieber zum Stift als zur Tastatur.
Merkzettel schreibe ich mir damit und sehr persönliche Briefe schreibe ich auch lieber mit der Hand, weil es einfach eine andere Emotionalität ist.
Eine Emotionalität, die Schüler heute viel zu wenig kennenlernen, ist Kraus überzeugt und macht dabei vor allem der Schulpolitik einen Vorwurf, die Handschrift immer weiter vereinfachen und den Schülern immer weniger zumuten wolle.
Das Schreiben, ich sag's mal so zugespitzt, ist auch in der modernen Pädagogik etwas aus der Mode gekommen. Der Trend zu Lückentexten, der Trend auch Deutschtests in Form von Multiple-Choice-Tests zu machen, der zunehmende Verzicht auf Diktate, das spielt eine Rolle.
Bestätigt sieht sich Kraus durch eine aktuelle Umfrage unter Lehrern, die sein Verband gemeinsam mit dem Schreibmotorik-Institut durchgeführt hat. Danach geben 80% der Lehrer an, dass sich die Handschrift der Schüler in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hat.
Es hat die Lesbarkeit gelitten, es hat das Schreibtempo gelitten und es hat die Schreibausdauer gelitten. Insbesondere die Schreibausdauer. Wir erleben es jetzt in diesen Wochen und Monaten wieder im Zuge der Abschlussprüfungen, dass die Schüler einfach nicht gewohnt sind, 3 oder 4 oder gar 5 Stunden zum Beispiel bei einer Deutschklausur im Abitur durchzuhalten.
Ihren Ursprung haben diese Probleme bereits im Kindergartenalter. Laut Umfrage bringen viele Grundschüler nämlich gar nicht mehr die Voraussetzung dafür mit, das Schreiben gut zu erlernen. Schreibmotorikforscher Christian Marquardt.
87% der befragten Lehrkräfte meinten zusammenfassend, dass die Schreibmotorik sich insgesamt verschlechtert hat. Im Einzelnen werden dabei genannt schlechtere Feinmotorik, zu wenig Übung und auch fortschreitende Digitalisierung.
Kneten, Basteln, Malen halten die Wissenschaftler für ein wichtiges Training, um bei der Feinmotorik nachzuhelfen. Leider nur werde das immer seltener gemacht. Durch die zunehmende Digitalisierung, die Tablets, Handys und Spielkonsolen schon im Grundschulalter zu einer Selbstverständlichkeit macht, sieht Josef Kraus zusätzlich die Motivation zu schreiben eingeschränkt.
Am intensivsten ausgeprägt ist noch die Motorik des Daumens. Das hat mit dem Datteln zu tun, aber nicht mehr die Motorik der anderen 4 Finger.
Er spricht sich deshalb dafür aus, Computer oder Tablets erst in der weiterführenden Schule zu benutzen und in der Grundschule auf Stift und Papier zu setzen.
Es ist kein Kampf gegen die Moderne, es ist ein Kampf für ein Kulturgut.
Ein Kulturgut, das auch die schulischen Leistungen verbessern kann. Denn was man mit der Hand aufschreibt, prägt man sich auch besser ein. Und das ist nicht der einzige Nutzen. Christian Marquardt weiß, dass Handschreiben
bei der Rechtschreibung hilft, das Wortgedächtnis verbessert, die kognitive Entwicklung der Kinder insgesamt fördert.
Die Lehrer im Land sehen das offenbar ähnlich. 98% geben in der Umfrage an, das Handschreiben wird auch in Zukunft sehr wichtig sein. Sie wünschen sich deshalb mehr Zeit und Methoden, um den Schülern eine leserliche, flüssige Handschrift beizubringen.
Mit diesem Beitrag von Julia Barth endet das Echo des Tages. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Antje Diekans.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.